Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen auf hiphop.de. Ich habe heute zwei ganz besondere Gäste hier am Start. Einmal den Max Koga und den Moduzzi.
Was geht ab?
Wie geht's? Habt ihr gut hergefunden?
Ja, brutal.
Nice. Danke auf jeden Fall, dass ihr gekommen seid.
Danke für eure Einladung.
Ich habe gehört, ihr hattet ein bisschen Stau. Tut mir auf jeden Fall leid.
Ja, aber wir sind ja sowieso mit einem teures Auto gefahren.
Dann ist okay. Kein Problem. Und hier ist ein teurer Charakter, der hält mich bei Laune. Deswegen war der Stau auch nur super. Halb so schlimm.
Mit welchem Auto seid ihr gekommen?
Mit meinem.
Deinem?
Ja. Stark.
G-Klasse.
Nice. Goldene G. Passend zu seinen Zähnen. Weißt du, erkennst du eigentlich das Geheimnis?
Warum er goldene Zähne hat?
Wenn du die anfäst, die goldenen Zähne, das bringt Glück.
Ja.
Ernsthaft?
Ja, einige Rapper haben die Zähne angefasst, deswegen haben die Deal bekommen.
Direkt, ne? Direkt Gold gegangen?
Ja, die sind Gold oder haben die Deal
bekommen. Wenn du willst, kannst du sie anfassen. Ich muss das immer sagen.
Das fängt schon super an.
Ja.
Ich habe euch eingeladen, weil ich die Sachen mitbekommen habe, die ihr so auf YouTube gemacht habt. Also dich kannte ich natürlich schon ein bisschen länger durch die Dokus und auch durch die Songs.
Ja.
Dich habe ich tatsächlich durch diese YouTube-Vlogs mitbekommen, die ihr so letztes Jahr alle angefangen habt. Eckerlin, Stefan Pütz. Und du fand ich natürlich sehr interessant, einen Lifestyle mal so hinter die Kulissen zu gucken. Was ihr so ein bisschen oder was euch so ein bisschen verbindet, ist das Nachtleben.
Ja.
Würde ich auch direkt zum ersten Vlog kommen. Du hast einen eigenen Club. Du hast jahrelang im Nachtleben gearbeitet.
Ja.
Wie kann man sich das so vorstellen? Vor allem als Kämpfer, der ja auch irgendwie so am Tag zweimal trainiert, nachts arbeitet. Wann schläfst du?
Ja, schlafen. Mein Schlafrhythmus ist wirklich sehr sonderbar, würde ich mal sagen. Jeder Tag ist ein bisschen anders, aber ich habe so einen Schlafrhythmus, dass der schlimmste Tag ist eigentlich der Freitag. Weil Freitag nachts haben wir hartes Programm bei uns im Club. Und dann morgens muss ich um 10 Uhr raus, denn wir haben da hartes Abschlusssparring immer.
Okay.
Und dann habe ich in der Regel so 3 Stunden Schlaf. Ich gehe kalt duschen, bin dann wach, mache mein Training, danach bin ich ultra platt. Aber es ist so eine Sache, weißt du, ich will das. Ich will das unbedingt, deswegen fällt es mir halb so schwer, dann aufzustehen. Und die andere Sache ist, ich bin es einfach gewohnt, so einen komischen Rhythmus. Ich weiß, nachts ist es laut, ich bin nachts wach, das war als Kleinkind schon so. Und ich glaube, wenn du so aufwächst, ist es machbar. Ansonsten ist dieser Spagat zu krass, zu radikal und vor allem würde ich es keinem empfehlen, der irgendwie vorhat, Profisportler zu werden, dass man dann nachts unterwegs ist und tagsüber trainieren, beißt sich sehr. Aber ich krieg's hin, der Erfolg hat ja auch die letzten Jahre immer gezeigt, dass das irgendwie funktioniert, dass ich das funktionell mache. Deswegen, aber nicht nachzuahmen.
Geil, du hast auch deinen letzten Kampf gewonnen. Ich weiß nicht, Titelverteidigung oder Champion wieder geworden?
Ich bin Champion im Federgewicht und bin eine Gewichtsklasse hochgegangen und wollte mir den zweiten Titel sichern. Also Double Champ war das Ziel und das ist mir gelungen. Ja, im Leichtgewicht bin ich dann auch Champion.
Stark.
Danke dir. Habe ich alles Mo zu verdanken.
Alles Mo zu verdanken. Und den goldenen Zahn.
Den goldenen Zahn. Ich habe den
goldenen
Zahn.
Das ist das Ritual vom
genau.
Den habe ich berührt und habe ich Gold geholt.
Stark. Wie bist du so ins Nachtleben reingestartet? So,
boah, bist ja relativ schon jung von auch, Kind auf, ne? Ja, mit 15, 14.
Wie kam das so?
Weil ich habe mit 15 angefangen, als Tücher zu arbeiten.
Erstmal, das ist ja schon mal eine sehr kuriose Sache. Mit 15 habe ich Playstation gespielt und habe Joghurt gegessen.
Ja, ich habe mich da zu der Zeit schon zugestopft und so. Weißt du? Da war ich nur mit Deka beschäftigt. Und
da ging das schon los, ne?
Ja, und Galenica, ja.
Aber ich denke mir so, okay, ich habe jetzt einen Club. Ich würde jetzt nicht unbedingt auf die Idee kommen, einen 15-Jährigen unbedingt an die Tür zu stellen. So.
Ja gut, aber ich sah ja damals schon ein bisschen erwachsener aus, weil ich ein bisschen trainiert habe, auch Thai-Boxen und Judo.
Das ist doch auch immer diese Mitbringsel-Mentalität, weißt du? Dann ist einer da, der steht schon an der Tür und der bringt seine Jungs mit und die Kleinen denken dann, Alter, das ist doch geil, hier am Club mit dabei zu stehen. Dann zieht man sich hart an und so.
Genau. So hat die Sache eigentlich angefangen.
Kanntet ihr euch in der Zeit schon?
Nee, ey.
Das wir haben nicht weit voneinander gewohnt. Das war das Krasseste, Alter.
50 Meter voneinander.
Also privat, eure Wohnung.
Ja. Wir kommen ja eigentlich beide aus Offenbach. Nur wir sind halt Frankfurt aufgewachsen.
Und ihr habt euch nie... Ich muss zu meiner Verteidigung sagen, weil Offenbach, Frankfurt ist immer so ein bisschen Zwist.
Ja.
Meine Mutter hat in Offenbach gelebt, tut sie immer noch. Und mein Vater in Frankfurt. Und deswegen bin ich immer gependelt, Bahnhofsviertel und Offenbach. Und in Offenbach haben wir wirklich, wir haben in so einer Hochhaussiedlung, lebt meine Mutter, da ist er auch aufgewachsen. Und da
habt ihr, ihr habt nie gesehen?
Nee. Nein, das waren zwei verschiedene
Welten. Er ist ja so ein Ticken älter und da ist noch so diese alte Schule, so ältere Generation, der ist 5-6 Jahre weiter wie du, fuck den bloß nicht ab. Ja. Weißt du, und gerade wenn du so aussiehst wie der.
Da hätte ich auch immer einen Bogen gemacht.
Nein,
Spaß.
Ja, Mann.
Aber geil, und wann habt ihr euch dann so kennengelernt?
Das hat im Rotlichtviertel angefangen.
Also dann durch die Arbeit quasi.
So, ich war immer mehr.
Durch unsere Hobbys. Ich bin immer die Treppe hochgelaufen in den zweiten Stock und dann sind wir uns auf dem Weg begegnet.
Genau, es gab Protesten bei den Prosten.
Der schon wieder.
Da habe ich die aufgemacht, der Lachs ist ein Max, bitte.
Max schon wieder.
Geh mal wieder nach Hause, dann ist ja so die Treppen wieder hoch, weiß ich.
Stark.
Ja.
Wie ist das so? Ich war tatsächlich, wir hatten einmal eine Woche, haben wir in Frankfurt einen Job gehabt und es war das erste Mal, dass ich auch dort war tatsächlich und auch im Bahnhofsviertel war und für mich war das komplette Parallelwelt. Mhm. Also wirklich, natürlich, man kennt es aus dem Fernsehen so, aber schön, wenn man da ist, ist es nochmal was ganz anderes.
Ja.
Wie ist das Leben dort so? Also wie ist der Alltag so? Ich sehe auch immer in euren Videos, ihr seid ja eigentlich immer sehr korrekt zu allen Leuten, die da sind.
Also sag die Wahrheit, ich fühle mich da richtig krass wohl. Ohne Spaß. Ja. Natürlich hat sich ein bisschen negativ verändert, weil da Neulinge dazu gekommen sind, die halt ein bisschen da rum.
War früher nicht so?
War immer so, aber jetzt nicht so extrem und nicht so radikal wie jetzt. Okay. Weißt du, ich meine, so ein bisschen aggressiver ist es geworden mit der Zeit, weißt du? So die Clownerei ist ein bisschen gestiegen, der Konsum ist ein bisschen leicht gestiegen, aber vom Lebensstil war brutal, auf jeden Fall.
Also man muss halt sagen, klar, wenn du in das Frankfurter Bahnhofsviertel kommst, das Erste, was ganz klar ins Auge sticht, ist die Drogenproblematik. Voll.
Also weißt das du? Merkt man direkt.
Ja, das kann man nicht minderreden. Aber es gibt, das sind ja die Menschen, die ein Viertel, weißt du, ausmachen, meiner Ansicht nach. Und auf der einen Seite hast du die Endkonsumenten, auf der anderen Seite hast du Weltklasse-Artisten. Weißt du, wir haben Weltklasse-DJs, Weltklasse-Künstlerinnen, wir haben Weltklasse-Gastronomie. Und das krasse ist auch Rapper. So das, was das Viertel ausmacht. Du hast viele mutige, kreative Leute, die krasse Rapper natürlich. Krasse Rapper. Und die in diesem Viertel leben, weil da können auch nicht so, weißt du, konservative Leute gehören einfach nicht in dieses Viertel, weil es einfach zu viele Ecken und Kanten hat, an denen man sich anstoßen könnte. Deswegen ist das ein sehr buntes, belebtes Viertel mit verrückten Leuten und das ist auch das, was es ausmacht. Ich meine, auch wir kommen aus diesem Viertel und wir stehen ja auch für was Positives, für eine positive Entwicklung, obwohl man in Anführungszeichen aus so einer komischen scheiß Schmuddelecke kommt, weißt du?
Voll.
Und wie du es schon gesagt hast, ich meine die Endkonsumenten, also ich sage auch immer ganz bewusst Endkonsument, weil Junkie ist immer so das negativ, halt, ne? So abwärts, so Dreck und so. Ich meine, es ist so Fachjargon, so sagst du einfach Junkie. Aber Endkonsumenten, wir sind mit denen gut, viele kennen wir auch schon. Ich kenne manche, seit ich ein kleiner Junge bin. Und die haben ihre Probleme und die sind krank. Und das versteht man einfach mit der Zeit. Du lernst auch mit denen umzugehen und man muss mit der Zeit gehen, was das Bahnhofsviertel angeht. Und es entwickeln sich immer so ein paar Trends und wir haben halt einen Trend, der momentan so ein bisschen schwierig war, denn wir haben viele Flüchtlinge, die dann auch auf die Idee gekommen sind, Leute zu beklauen, die Taschendiebstahl, generell Diebstähle, das ist so das was das so Problem ist. Und die Endkonsumenten sind halt für, sag ich mal, für den Eindruck immer so ein bisschen erschreckend. Aber im Großen und Ganzen sind die selber keine große Gefahr. Die Leute wundern sich manchmal, wie sozial die auch teilweise sein können. Das heißt, wenn sich da Leute schlagen, gehen da auch Leute dazwischen.
Ja.
Wenn einer zu besoffen war am Wochenende, siehst du Endkonsumenten, die helfen. Und das sind auch so die Sachen, an denen die sich festhalten, denn die wollen auch wie ein Mensch behandelt werden. Klar, weißt du? Und die wollen nicht wie Dreck behandelt werden. Und das muss man halt auch immer wieder verstehen. Und das macht es auch aus, wenn du in einem Viertel bist, verstehst du und kannst vor allem auch klassifizieren, weil nicht jeder, der so aussieht, ist gleich Junkie. Jeder, der so aussieht, ist gleich so und so. Und da gibt es schon wirklich ganz klare Gruppierungen.
Also bestes Beispiel bist ja du, bist ja super, super netter, sympathischer Typ so. Und ich glaube, viele Leute auf den ersten Blick würden auch erstmal sich denken, okay, vielleicht Abstand oder sowas, ne?
Hab ich auch gedacht.
Was ja gar nicht der Fall ist so.
Ja, natürlich, ist auch wirklich so. Du bist direkt abgestempelt und so. Aber natürlich, ich habe ja auch andere Seiten, aber es ging ja dann um meinen Beruf. Weißt du, Proteste, was weiß ich, musst du halt gewisse Sachen einsetzen. Aber halt, so musst du immer bodenständig bleiben, korrekt zu den
Leuten. Wie gefährlich ist das so? Also, ihr habt ja beide Nachtlebenpositionen, ne? Du bist ja eher im Club tätig, du hast im Rotlicht gearbeitet. Würdet ihr sagen, so bei dir passiert ja bestimmt auch hier und da mal Scheiße im Club oder vor der Tür? So?
Wir haben eigentlich im Club selber, ich habe eine ganz harte Politik, ich nehme keinen Eintritt. Wir haben eine extrem kommunikative Tür. Die Leute müssen an der Tür quatschen und reden, dass du so ein Gefühl für die Leute hast. Wenn du merkst, oder wenn meine Tür merkt, ey, die Jungs sind jetzt nicht so zum Feiern da, die wollen jetzt irgendein komisches Programm, kommen die einfach nicht rein, fertig. Und da das ganze Gebäude uns ist, spielt es sowieso keine Rolle. Also wir können in dem Sinne die Politik fahren, wie wir Lust haben. Ich würde es mal so sagen, das Viertel ist geil, aber so extrem, wie es in eine Richtung gehen kann, kann es auch in die andere Richtung gehen. Ich meine, man muss sich immer bewusst machen, ey, es gibt dort ganz unten sieht man da Situationen von Menschen. Das bedeutet auch, dass die Konsequenz ultra unterste Schublade sein kann. Das heißt, wenn du jetzt mit einem Stress hast, kannst du, wenn du Pech hast, an jemanden geraten, der ein Messer stecken hat, der es auch verwendet. Ja. Aber wenn du da normal dein Ding machst, was soll da passieren? Jeder will ja auch seine eigene, keiner braucht braucht neue Probleme. Deswegen, wenn man sich normal verhält, geht es auch. Außerdem ist es ein extrem belebtes Viertel und viele Augen bedeutet gleichzeitig auch immer viel Sicherheit oder mehr Sicherheit. Weißt du, wenn viele Leute irgendwas sehen, dann, ich würde eher sagen, dass schwierige Ecken in Frankfurt andere Bereiche sind. Das Bahnhofsviertel kann extrem werden, wenn du Scheiße baust. Oder wenn man sich aber weiß zu benehmen, dann geht es schon.
Safe. Also ich habe ja auch bei dir zum Beispiel gesehen, in der Doku gab es ja auch eine Situation, wo du zwei rauswerfen musstest und dann kam auch direkt Hilfe von anderen Restaurants oder Clubs.
Ja, du bist ja connected, weißt du, ja, ich bin ja fast 20 Jahre dort im Viertel, habe ich gearbeitet und so, natürlich baust du irgendwann die Kontakte auf und bist mit den Jungs alle cool, die da abhängen und so alles, dann brauchst du auch manchmal keine Polizei, weißt du, weil du versuchst auch die Sache wirklich auch ohne Gewalt zu klären.
Das hast du.
Gewalt ist ja nie bei mir so, hat es nie so stattgefunden. Voll. Mehr so Randlerei, Rausschmeißerei, das war halt so
der Fall. Am Ende habt ihr ja immer die Arschkarte sozusagen als Türsteher, so, ne? Wenn die anderen Gäste dann Anzeige machen oder so, ist dann halt immer schwierig.
Es kommt auch ein bisschen drauf an.
Es kommt immer drauf an, genau, was Herr Max sagt.
Wir sind ultra gut mit der Polizei im Bahnhofsviertel. Das ist ja auch das Viertel, was in ganz Deutschland das meiste Aufgebot an Polizei braucht und hat. Die Polizei kennt die Problematik natürlich und die stehen mit allen gewerbetreibenden Leuten natürlich auch irgendwo in Kontakt, denn die müssen reden, man muss sprechen, man muss ja auch den Zugang zur Polizei haben, weil man kann jetzt nicht gleichwertig auch, wenn da jetzt einer jeden Tag Scheiße baut und du hast ihn jetzt irgendwie erwischt und bist vielleicht gesetzlich gestolpert irgendwie, weil du ihn vielleicht zu grob angefasst hast, jetzt nur ein Beispiel, muss da jemand da sein, der sagt, ey, ich weiß, das ist ein Drecksack, der macht jeden Tag, baut er hier Scheiße, da kann man dann nicht, weißt du, und dieses Gefühl und dieses Verständnis bringt die Polizei mit und die Polizei ist, wie gesagt, bei uns im Frankfurter Bahnhofsviertel extrem beliebt, weil die halt einfach so zugänglich ist, ohne dass man jetzt merkt, okay, der ist von der Polizei und der benimmt sich irgendwie anders oder speziell, es ist richtig, es ist eine sehr geile Situation.
Ja, die sind cool drauf auf jeden Fall,
Es gibt ja auch immer so dieses Klischee im Rotlicht, dass du dann zum Beispiel normale Gäste hast, die leben sich da aus, gehen wieder nach Hause und dann hast du so, sag ich mal, die reichen Banker, die kommen und machen den ganz verrückten Scheiß. Ist das so ein Klischee oder hat sich das schon so ein bisschen auch bewahrheitet?
Ja, da gibt es auch Künstler, die ich gesehen habe, jetzt bleiben wir anonym natürlich, aber da gibt es schon wirklich Leute, die wirklich krasse Sachen ausleben, die sich halt als Catwoman verkleiden oder...
Was glaubst du, woran liegt das, wenn jemand so, also ich denke mir immer, wenn jemand so viel Kohle hat auf irgendeine Art und Weise...
Ja. Ich habe mich ja mit einem unterhalten, wirklich so.
Warum geht man dann dahin? Also weißt du, was ich meine?
Das ist eine psychologische Sache. Ich muss auch sagen, und Pik Dame war nicht nur Club. Früher waren wir Nachtclubs, Tripclub. Das hat sich ja auch verändert. Ah, okay, der Club ist in dritter Generation von mir weitergeführt. Aber wir haben eine Vergangenheit, die 60 Jahre, über 60 krass, Jahre beinhaltet. Okay, das heißt, dieser Club hat sich auch gewandelt. Ja. Und gerade Nachtclub ist ja so ein Zwischending zwischen Partyclub und Bordell irgendwo. Du kannst mit einer Frau intim und persönlich werden, aber keine Bumserei. Das heißt aber, du hast Leute, die kommen und geben Unmengen an Geld für Champagner und für Mädels aus. Und klar, die Frage, die du gestellt hast, ist ganz normal. Warum geht man nicht für 30 Euro dahin? Oder wenn du richtig Geld hast, warum holst du dir nicht irgendeine Perle zu dir nach Hause machst deine Show da? Ja. Das hat mehrere Gründe. Einmal ist es ein psychologisches Ding. Manchmal wollen sich die Leute einfach nicht so fühlen, wie sie sich fühlen. Es sind nicht nur Reiche, es sind auch beispielsweise irgendein Klempner oder Mechaniker, der dann irgendwie 2-3 Mille angesammelt hat und will jetzt in den Club gehen und will sagen, ey, ich will die Geschichte, ich will, dass mir jemand zuhört, ich will auch liebkost werden, auch wenn jemand mit einer Tänzerin zum Beispiel schon mal eine Verbindung aufgebaut hat, ist ja eine Vertrauensbasis da. Und dann geht er nicht irgendwo anders hin und baut sich eine neue oder sucht einen neuen Charakter. Der weiß, ey, da ist jetzt, keine Ahnung, die Valeria oder die Sophie. Und die weiß genau, was ich brauche, wie ich es brauche. Und man lebt eine Illusion und man verkauft als Nachtclub auch eine Illusion. Klar. Weißt du? Und das ist so das... Du bist normal im Leben, du musst nicht ausbrechen, manche Leute müssen einfach auch ausbrechen. Und die Orga ist natürlich auch immer so eine Sache. Du kommst in einen Laden, da ist die ganze Infrastruktur gegeben, da sind Mädels, da sind private Räume. Das hast du ja zu Hause nicht.
Du musst dich nicht um viel kümmern. So.
Du gehst hin, gibst aus, gehst wieder.
Und gehst wieder. Und vor allen Dingen, du bist dann auch vielleicht anonym, so kriegst du dich
eine Nachricht
noch, ey, warum schreibst du nicht mehr und so. Du hast diesen Stress vielleicht auch nicht
mehr.
So.
Safe.
So eine kranke Story war mal, ich bin gerade reingekommen. Sag ich mal, meiner Schicht, dann sehe ich da unsere Mädels, die halt spucken. Die spucken ins Separé. Alle 3-4 Mädels. Du gehst natürlich davon aus, ey, da ist jetzt gerade Ärger. Ich renne hin, ist da ein Typ und dann checke ich erst, dass das halt dafür bezahlt hat. Und dann hat er sich halt, er hat sich halt selbst befriedigt, während ihn die ganzen Mädels angespuckt haben, weißt du, und der braucht das einfach, dieses Gefühl von Erniedrigung, und er hat ja auch keinem damit wehgetan, weil du hast ja auch so Clubs, damit, damit du dieser vielleicht auch Perversion nachgehen kannst. Ansonsten, wem willst du das sagen? Soll der Typ jetzt zu seiner Frau gehen, hat vielleicht ein konservatives Leben, sagen, ey Schatz, eigentlich stehe ich drauf, wenn mich mehrere Frauen anrotzen und ich hole mir einen dabei runter. Das ist einfach schwierig. Merkwürdig.
So die halbe Nachbarschaft kommt dann.
Also wenn du eine gute Partnerin hast, die das vielleicht so, ne, mit der du reden, kommunizieren kannst, die wird es vielleicht mitmachen, aber in der Regel
man wäre schockiert.
Was heißt, man schämt sich nicht, aber man ist so.
Glaub mir, man wäre schockiert, wenn man wüsste, was die ganzen Leute für zweite Gesichter haben. Ja, wenn sie mal sich umbringen.
Richtig,
ihr seid ja wirklich
aufgewachsen.
Ja,
sehr extrem.
Du denkst
ja,
ey,
ich habe Sachen gesehen, wo ich wirklich danach gesagt habe, Digga, jetzt habe ich alles gesehen.
Was war so das Verrückteste, wo du dachtest, ey, jetzt geht gar nichts mehr darüber so?
Das Verrückteste so von den anderen verrücktesten Sachen war, dass eine Dame, die bei uns gearbeitet hat, von allen Stockwerken die Kondome aufgesammelt hat.
Oh nein,
die hat die Mülltonnen leer gemacht, vor allem kam sie mit so einer volle Tüte und ging dann so in ihr Zimmer. Und ich denke mir so bei meiner Schicht kurz vor Feierabend, sage ich, wie korrekt ist sie, räumt so auf. Und auf einmal sehe ich, dass da noch ein Gast bei da drin war und der wollte einfach alle benutzten Kondome wollte er dann halt
auslutschen. Der schlürft die aus. Ja.
Da hat sie dann wie so, kennst du diese, wie heißt diese schwarze Muscheln?
Austern, so Gourmet.
Der hat diese Kondome dann wie so Austern rausgeschlüpft.
So Jahrgang getestet.
Ja, ja, und das sind so abgespacede Sachen.
Aber das ist ja nicht nur abgespaced, das ist auch gefährlich so.
Digga,
ja,
Protein ist, pur, Digga.
Was meinst du, warum das so ein Klotz ist neben mir?
Ja.
Das ist seine Geschichte. Du kriegst auch Karies davon, nur Goldzähne.
Ich habe sogar einen eigenen Code dafür. Ja, das sind also halt so kranke Sachen.
Aber das ist voll, also für die Person ist doch auch gefährlich. Sind doch Krankheiten, also so, weißt du, was ich meine?
Ja, wenn du so wirklich
in deiner Welt bist, dann ist dir das egal.
Dann verzichte doch auf Krankheiten, sag ich jetzt mal so.
Dann ist es egal.
Ne? Ja, dann sind es
die. Ich meine, das ist natürlich jetzt auch ein richtig widerliches Beispiel, muss man auch sagen.
Das ist schon,
hart.
Es gibt auch Sachen, also im Nachtclub, eine Find's der...
Nicht hart?
Das?
Ja, das ist halt aufgehört.
Maximal
nach welcher Therapie gegangen?
Digga, alleine das
Schreiben. Ich hätte euch
mal Ende schwitzen gerade.
Ich da eingestellt, so erster Tag, ich hätte euch verklagt.
Ja, ja, also da gibt es schon Sachen, die Menschen, die halt wirklich in eine Firma zu melden haben, die wollen ja meistens immer erniedrigt werden.
Die wollen das dann
auch. Ich habe ja mit einem schon mal geredet, der auch wirklich in große Firmen arbeitet und sagt, ey, wieso das alles? Sagt, ey, Digga, ich habe 500 Angestellte, ich tue die rumkommandieren, die dürfen keinen Urlaub machen. Ich brauche ab und zu diesen Ausgleich, dass mich ein alte erniedrigt.
Ja. Ja. Ich habe auch mal so, es gibt ja so Leute, die interviewen ja so Drogenabhängige zum Beispiel im Bahnhofsviertel und dann sind da auch Frauen dabei, die zum Beispiel auch anschaffen gehen, um sich dann ihren Konsum zu finanzieren. Ja. Und die hat auch erzählt, dass die so Kunden hat, die teilweise so Banker sind.
Digga, Maybach habe ich vor der Tür schon gesehen. Und die hören wirklich so eine halbe, die sah aus wie so ein Wellensittich. Sowas hat er mit reingenommen. Ich denke mir so, ist dein Ernst?
Aber da hätte ich doch Angst, dass
ich. Guck mal, das feiere ich zum Beispiel gar nicht. Du kannst gerne in ein Bordell gehen oder in einem Striplokal, da gibst du gewisse hübsche Frauen. Aber so Konsumentin, das geht gar nicht.
Also nichts gegen die Frau, die kann
nicht. Also meine Meinung, sowas muss bestraft werden, auch gesetzlich.
Ja, finde ich auch.
Das ist ja auch immer ein Problem. Es ist ja gerade so ein bisschen in der Diskussion, dieses Thema Bordelle abschaffen, auch so von Gemeinden oder auch generell Städten, halte ich für gefährlich, denn die Sache wird ja nicht sterben dadurch. Weißt du, du wirst ein Bordell nicht auflösen. Also es wird dann einfach nur noch hinter geschlossenen Vorhängen wird so das Ganze stattfinden, verliert die ganze Struktur, die ganze Sicherheit und die Kontrolle.
Ja.
Und das ist ein Riesenproblem. Und gerade auch, wenn man Richtung Endkonsumenten geht und das halt als Möchtegern-Klient ausnutzt, dass die halt einfach drogenabhängig sind. Das ist einfach gefährlich. Gefährlich für die Leute, gefährlich für die Frauen.
Das meine ich, ja.
Und es ist eine Förderung von illegaler Prostitution, die ja dann sowieso stattfinden wird. Deswegen, ja, halt
das
ich...
Das ist das, was ich so, was ich so verrückt finde. So. Und dann geht man halt irgendwie nach Hause zu seinen Kindern, zu seiner Frau. So. Wer weiß, womit man sich dann angesteckt hat oder sowas.
Ja, das ist geistkrank.
Das finde ich halt so, das ist komplett irre. Oder vielleicht haben die Reichen irgendein Medikament, was wir alle nicht kennen, wo du... aus Platin bist du auf einmal, weiß man ja nicht.
Alles gibt's auf der Welt.
Ich wusste ja, also wenn du mir so Storys erzählst, dann denke ich das schon so.
Dass ja, das sind halt diese Aktionen, die ab und zu mal passieren. Weißt du, sonst gibt's auch geile Seiten in einem Bordell.
Natürlich, man feiert so, ne? Man hat ja.
Was ist die geilste Seite am Bordell?
Wenn Max ab und zu.
Yeah! Sydney. Ah, ist geil geschossen.
Aber wie ist das, wenn du den ganzen Tag da arbeitest und so umgeben bist, so von schönen Frauen, kommt man da auch in Versuchung?
Sag dir ehrlich, guck mal, du bist einfach komplett in deiner eigenen Welt. Wirklich, als meine Freunde, die wirklich aus einem guten Elternhaus kamen, die kamen mich ab und zu besuchen oder aus der anderen Welt, diese normale 8-Stunden-Arbeitswelt, das war für mich immer so, okay, was redet der da gerade? Weil du bist im Rotlichtviertel, da hast du wirklich deine eigenen Gesetze, da läuft wieder alles ganz anders. Voll. Die Frauen reden anders mit dir, die Wirtschafter, die Bordellbesitzer. Das ist wirklich schon wie so eine kleine Farm. Ja. Sag ich jetzt mal so. Ich meine, das ist halt komplett ganz
andere Mentalität. Ein süßer Ort.
Ja, yeah, so Fantasia.
Fantasia wohl für Erwachsene so.
Ja, genau. So ein Freizeitpark für Erwachsene.
Wie ist das so, wenn man so sich so alte Dokus anguckt, so aus den 80ern, 70ern, so, ne? Die Feier Leute, ich. Die hatten ja so Rolls-Royce, Lamborghini, jede Woche ein neues Auto, da war irgendwie so richtig Kohle drin. Aha. Wie ist das immer noch so oder wird man denken, dass es schon.
Das, was leider ein bisschen nachgelassen hat, meine Meinung, oder was sagst du?
Dieses klassische Zuhältermodell existiert so nicht mehr.
Gibt's nicht
du mehr. Hast früher, ich meine, ich habe noch viele Erinnerungen, ich bin seit ich klein, ich bin praktisch in diesem Club Pik Dame gezeugt worden. Meine Mutter war Tänzerin zu Zeiten von meinem Opa und hat da meinen Vater kennengelernt, dann ging's rund.
Ja, ja.
Also ich habe noch viele Erinnerungen, wenn ich durch die Straßen gelaufen bin, wenn ich Shows gesehen habe.
Da könnt ihr das mal
wird,
sein.
Wird jetzt schon das krasseste Interview ever.
Warte, was war deine Frage? Sorry.
Ich hab's auch selber vergessen. was wollte ich fragen, Alter? Was ist...
Der mit seinem Pimmel. Hat er die ganze Zeit an meinem Bein mit seinem Pimmel. Lass mal deinen Pimmel stecken, Junge, Alter.
Wie sich das verändert
ich hab's
hat.
Gelauscht.
Genau.
Ach so, ob wir feiern, wie das früher das Zuhälter-Ding hatten.
Nee, genau. Ob wie sich das verändert hat. Yeah. So, weil man hat ja gesehen, früher die sind mit Pelzmäntel und D-Tag, neue Uhren.
Gibt's dieses klassische Zuhältermodell, wenn wir jetzt darauf mal eingehen, wenn man so an Pelzmäntel und viele Frauen denkt, krasse Autos, gibt's nicht mehr so. Hat mehrere Hintergründe. Einmal, ich meine, als ich klein war, kannte ich einen Zuhälter, ich darf den Namen jetzt nicht sagen, da haben sich die Frauen beworben.
Genau, das habe ich auch
beworben bei ihm, dass sie für ihn arbeiten können, weil sie dort den maximalen Schutz hatten, weil er einen starken Ruf hatte und hatte einfach überall seine Pfoten drin, gerade in Bordells, im Rotlichtmilieu. Das heißt, wenn eine Frau für den arbeitet in dieser Branche, ist sie safe, wenn sie in seinem Team ist.
Die kann ihre Arbeit machen in Ruhe, ja, die muss sich keine Sorgen machen.
Aber das ist nicht mehr so. Prostituierte, das ist ein ganz normales Gewerbe und die haben auch ihre Rechte und man muss auch sagen, die Frauen, die in diesem Gewerbe mittlerweile arbeiten, kommen auch aus ganz anderen Ecken. Das heißt, wir haben überwiegend bulgarische, rumänische Frauen, die im Viertel sind und das ganze Modell ist halt auch überwiegend so aufgebaut, die Frau geht ackern für die Familie, die da im Hintergrund ist.
Mhm.
Und wenn du eine hast, die vielleicht so halt ackern geht, ackern halt arbeiten, dann hat sie vielleicht ein Typen an der Seite, der das Ganze verwaltet in Form eines Zuhälters, aber der hat bestimmt keine 2, 3, 4, 5 Frauen mehr und so. Das ist halt einfach so eine zweckmäßige Beziehung, die man dann eingeht. Deswegen. Es gibt trotzdem noch so alteingesessene Familien. Ich meine, ich komme aus der, würde ich mal sagen, letzten alteingesessenen Familie im Frankfurter Bahnhofsviertel. Und wenn man sich meinen Vater anguckt, er hat das ganz oft erwähnt, deswegen muss ich gerade dran denken. Klar sind da noch so Überbleibsel von diesen Luden.
Von ich meine, dass die.
Ja, guck mal.
Voll.
Hulk Hogan, Sylvester Stallone, das war diese Anabol-Zeiten, Solarium, man geht boxen und Lude, schön, geiles Auto, ja, Haare zu
Blick und so.
Klar, natürlich.
Gucke, ne? Auch,
das ist irgendwo immer noch so. Aber ich würde mal sagen, diese neue Generation, die hier im Viertel aktiv ist, die ist auf jeden Fall anders.
Ja. Die machen das nicht mehr so mit, ne?
Ja, man geht ja auch mit der Zeit und mit der Zeit bedeutet, man muss sich anpassen, man braucht einen anderen Zugang. Es ist nicht förderlich, wenn die Leute denken, sie müssten Angst vor einem haben und so. Man muss eher gucken, dass man connected und die Zeiten sind härter geworden, gerade auch was Geschäft angeht. Man darf nicht denken, dass die Leute, die da im Viertel ihr eigenes Ding machen, dass die die Geld hin und her werfen.
Ja.
Das ist nicht so. Man muss schon hustlen, man muss gucken und mittlerweile muss man einfach zusammenhalten. So, ne? Ja.
Also zum Beispiel, wie du das ja auch bei deinen Partys machst, du hast ja verschiedene Events, verschiedene Sachen, die du immer anbietest. Also man muss ja immer wieder stetig im Wandel bleiben. Was ich mich frage, so, da hast du vielleicht ein bisschen so die Erfahrung, was denkst du, wo wird sich dieses Bordellgeschäft in Zukunft hinbewegen? Also glaubst du, es wird immer so klassisch bleiben, dass man so Zimmervermietung macht oder glaubst du, es wird in Zukunft nochmal so andere Situationen, andere Sachen geben, so?
Schwer zu sagen. Also ich hoffe, das bleibt so, wie es ist. Weil ich meine, so ein Rotlicht sieht immer geil aus. Weißt, ich meine,
es hat so ein gewisses, also es zieht natürlich Faszination an.
Ja, aber so,
an.
Keine Ahnung, ich halte zum Beispiel gar nicht, ich bin gar nicht so der Fan, wenn ich das Bild zum Beispiel so Straßenstrich oder so alles, weißt du, das ist mir zu unhygienisch.
Man muss ja, denke ich, auch froh sein, wenn du so ein Viertel hast mit Ecken und Kanten. Alles ist immer steril und immer gleich. Und das Frankfurter Bahnhofsviertel hat Bordelle, Nachtclubs, ist ein bisschen crazy und verrückt. Safe. Das ist geil für eine Großstadt und für eine Großstadt, zu einer Großstadt gehört es auch.
Kannst aber auch gut essen gehen da zum Beispiel. Ne?
Kannst sehr gut essen gehen im Bahnhofsviertel. Du hast alles
geil, feiern
Friseure,
gehen,
feiern, du kannst da wirklich
Bars,
alles machen.
Clubs.
Also schon. Es steht zur Debatte, dass man sagt, Bordelle zumachen, ja, nein. Ich fände es sehr schade, aber die Nachfrage ist auch einfach so. Du hast Wohnraummangel.
Ja.
Das heißt, es steht natürlich zur Frage, ob man sagt, so ein ganzes Gebäude umzuwandeln mit Einzimmer-Apartments und Boardinghaus ist lukrativer wie ein Bordell, wo du was vielleicht nur halb besetzt ist, was schlecht läuft. Dann der Hausinhaber fragt sich dann natürlich, ey, okay, ich brauche einfach mehr Patte und werde das dann halt einfach dementsprechend anpassen.
Was sagt ihr so? Es gibt natürlich auch viele Stimmen, die so, sag ich jetzt mal, kritisch das Ganze sehen, im Sinne von, die Frau, die macht das 10 Jahre, danach ist sie völlig fertig, psychisch, was auch immer. Wie seht ihr das Ganze? Habt ihr so Sachen schon mitbekommen oder was denkt ihr, wie das Ganze sich so auswirkt
auf die Person selber, wie die es halt mitnimmt? Weißt du, es gibt manche, die haben halt eine harte Vergangenheit, was es betrifft, und es gibt manche, die haben aus ihrer Vergangenheit was gemacht, weißt du, die haben wirklich was aufgebaut, die haben hier gelebt. Es liegt immer an den Charakter von der Frau, weißt du?
Wie das abläuft, so, ne?
Ja, also ich muss natürlich sagen, dass das ist ultra hart, was da eine Frau leisten muss. Ja. Das ist eine Hürde, die meistern muss, die schon wirklich grenzwertig auch teilweise sein kann. Denn es gibt natürlich Mädels, die sagen, ey, ich liebe Sex so sehr, ich will damit mein Geld verdienen, und davon hast du nicht wenige. Weißt du, ist ja dann auch irgendwo auch schlau zu sagen, ey, bevor ich jetzt mit jedem Typen umsonst in die Kiste steige, kann ich auch ein bisschen Geld mitnehmen und mach das beruflich.
Ja.
Du hast aber auch Leute, die vielleicht aufgrund von Drogen oder einem falschen Freund, falschem Umfeld in diesen Bereich kommen, und das kann was mit dem Wesen machen. Also ich kenne auch viele Beispiele, dieser jahrelange Prostitutionsweg sich sehr negativ auf das Wesen, auf den Menschen ausgeübt hat, dass die dann gestört sind oder einfach gebrandmarkt.
Man weiß ja auch nicht, vielleicht kommt, wird von ihrem Freund gebracht, kommt rein, lächelt, aber vielleicht wird die davor gerade noch so, ey, du gehst jetzt auf Arbeit. So,
ja, ja, natürlich.
So, weißt
ja,
du, man kann das ja als Betreiber in dem Moment ja nicht so
wissen,
nicht
mal was sehen abgeht, auch. Ja, ja.
Aber da ist das Gute auch wieder, wenn du einen guten Wirtschafter hast. Ich meine, Mo zu seiner Zeit war mit den ganzen Prostis sehr gut, der kannte die, und wenn man auch das Gefühl hat, ey, die ist hier, die kommt mit einem blauen Auge rein und so, dann hast du natürlich einen Wirtschafter, der auf allen Seiten guckt. Der guckt nicht nur, dass die Kunden safe sind, sondern auch, dass seine Mädels safe sind, dass es denen gut geht, dass alles okay ist. Weil ein Haus muss ja auch was repräsentieren und was darstellen. Voll. Und dafür ist der Wirtschafter da. Und deswegen ist er nicht umsonst der wohl bekannteste Wirtschafter hier in Deutschland.
Würde ich auf jeden Fall sagen. Aber hast du schon mal so Situationen, wo du so gedacht hast?
Geil, das. Ja, nimm's mal als Intro.
Neue für die YouTube-Intro.
Ja.
Aber hast du schon so Situationen, wo du so eine Dame auch vielleicht gedacht hast, ey, geh mal heute lieber nach Hause so.
Ja,
so,
voll oft.
Auch mir, schon, also, machst mir Sorgen oder ey,
nee, ich habe auch schon, also ich habe auch schon körperliche Handlungen gehabt mit Typen von den Frauen.
Weil die sich einfach
nicht. Wie sahen die körperlichen Handlungen aus?
Ja, die sahen schon Kamasutra, ne? Nee, aber ein und andere hat schon mal von mir auf jeden Fall auf die Fresse bekommen.
Weil er sich einfach nicht gut behandelt.
Ja, weil die Frauen, wie der Max gesagt hat, die kamen mit blauen Flecken, die haben sich ja manchmal umgezogen, dann saßen sie da mit ihren Dessous. Ich habe schon gesehen, da, dann habe ich gesagt, ey, was ist los? Dann hat sie angefangen zu heulen. So, ey, der, hab ich gesagt, ich ruf dir mal hierher, ich red mit dem. Dann habe ich ihn draußen kaputt stehen lassen und danach habe ich geschlafen erstmal im Haus und so, weißt du?
Ja.
Die Beamten, die halt davon im Nachhinein mitbekommen, waren mir auch immer dankbar. Wie so, ey, guck mal, du ersparst uns ein bisschen die Arbeit hin und her. Du machst schon diese Hilfs-Sheriffs für die Frauen und so. Das haben die gefeiert.
Ist ja wichtig so, ne? Ich meine, das ist ja auch für dich. Also, ich stelle mir jetzt vor, so, ich gehe jetzt auf Arbeit. Es gibt 3 Leute, die mir was von mir wollen. So, er fragt, wann fangen wir an?
Genau.
So, Toxic fragt, wann kommt der nächste Gast? Aber du gehst da rein, da sind ja 40 Frauen, die vielleicht alle gerade ihre Probleme haben.
Ja.
Du kommst nach Hause, denkst dir, Alter, was war los an dem Abend? So,
ja, und ist das nicht auch für dich so? Okay, es gibt halt verschiedene Arten von Frauen. Ja. Die Südamerikaner waren zum Beispiel cool drauf, die haben oben gekocht, die Thailänderin auch.
Ja.
Ja, je nachdem, wie die Frauen halt, woher die kamen.
Woher die kommen,
so.
Und wie gerne die das auch teilweise machen, wahrscheinlich.
Richtig,
ne?
Genau.
Deswegen, das will ich gar nicht absprechen, dass es Damen gibt, die das auch aus Leidenschaft machen, die doch richtig Spaß an dem Job haben.
Es gibt viele Frauen, die einfach gerne Sex haben.
Ja, ja.
Wie wir wirklich, auch, wie wir Männer auch. Ist ja auch völlig in Ordnung. Also, finde ich, ist gar kein Thema. Jetzt, wie kam aber diese Zusammenarbeit, dass sie gesagt hat, ey, wir machen jetzt Max und Mo YouTube Unterhaltung. Ich finde diese Formate unnormal unterhaltsam.
Ich habe mehrmals, ich habe es aber nicht gelesen.
bitte, Mo. Bitte.
Komm schon.
Diese Frage. Ich habe Ei gegen sein Fenster geworfen.
Nein, nach Fragezeichen. Hello.
Hello.
Mach. Nee, wir haben zusammen, erzähl du kannst besser erzählen.
Hey. Um ehrlich zu sein, muss ich gerade überlegen, ob wir den ersten Vlog zusammengedreht haben oder ob erst Erhan kam. Erhan Dogan, Freund
Vlog von
uns. Vlog
von Erhan.
Ja, so war das, ne?
Ja.
Freund von uns, Erhan Dogan, Shoutout zu ihm.
Liebe Grüße.
Hammer Typ. Hat mit ihm gearbeitet und mit mir gearbeitet. und hat dann irgendwann gemeint, ey, habt ihr euch nicht mal, kennt ihr euch eigentlich gut? Und ich so, ja, wir kennen uns und alles ist auch okay, in einer gewissen Distanz. Ich so, ey, ihr müsstet mal mehr zusammen machen. Und irgendwie ist es dann entstanden und wir konnten einfach extremst gut miteinander. Und das, was eigentlich die ganze Zeit so zu sehen ist, ist dann privat auch abgelaufen.
Ja,
und Ern hat auf jeden Fall gesagt, ey, ihr müsst das
filmen.
Ihr müsst das filmen. Und er hat ja auch eine sehr bekannte Produktionsfirma, One Take, und hat dann gesagt, ey, er übernimmt die Produktion von dem Format. Und wir machen auf ganz locker einfach mal, produzieren wir mal wirklich auf super entspannt. Wir haben gesagt, ey, perfekt. Für mich ist es gut, weil ich habe auch links und rechts nicht wenig Arbeit. Die bereiten die ganzen Sachen vor.
Ja,
bei ihm ist es ja recht ähnlich. Er auch, und das war die Grundprämisse. Ey, wenn Mo und ich uns sowieso treffen und dann Kameras dabei sind oder vielleicht nochmal eine Challenge reingeworfen wird, dann ist es eine Sache, die sowieso passiert, dann einfach aufgenommen wird. Und es hat super gefruchtet und es hat sehr gut funktioniert.
Ja.
Die Vergangenheit schweißt zusammen. Dann ist es auch dieser Lifestyle, der zusammenschweißt. Mo macht jeden Tag Sport, jeden Tag trainieren. Wir trainieren öfters miteinander. Und auch so, er ist gerne draußen im Nachtleben, aber ähnlich wie ich, halt einfach nur, er trinkt nichts. Er ist da, er hat Spaß, er kommt ja mit allem aus.
Beide diese
Verlockung, die Verlockungen machen ihm nichts aus vom Viertel. Deswegen harmoniert es einfach.
Ja.
Fertig. Und, was können die Zuschauer in Zukunft noch erwarten? So, ihr habt gerade ein bisschen angeteasert.
Digga, sehr viel auf jeden Fall. Also wir sind auf jeden Fall auch sehr, sehr stolz, wie es gerade alles
explodiert. Es kommt halt super an, so, ne?
TikTok, YouTube, also wirklich sehr, sehr krass, was ein böses Feedback wir von dem Format bekommen haben. Aber in der Zukunft wird es auf jeden Fall sehr krasse Sachen auf die zukommen.
Denn die Sache ist ja immer, es wird irgendwie immer extremer.
Ja.
So, weißt du, wir fordern es. Es sind ein paar Sachen, auf die wir beide Wert legen. Ich will immer harte Strafen und ich will, dass wir bei den Challenge, gerade Podcast, klar, muss man sich auch manchmal vorbereiten und so, aber ich will, dass wir nichts wissen. Es gibt keine Ausflüchte und egal was ist, wir ziehen durch. Wir müssen.
Okay.
Und das macht das Ganze halt einfach so extrem, aber auch so viel Spaß. Ich weiß, wenn ich Max und Mo Dreh habe und es steht eine Challenge an, freue ich mich schon. Ja, hardcore. Und bei ihm ist es auch immer so, er freut sich, aber er will nicht verlieren und so. Dann kriegt es so diesen eigenen Charakter. Ich bin sehr competitive, einfach wegen dem Sport. Er ja auch, aber es ist einfach lustig.
Ja, die Moves, die halt manchmal entstehen, weißt du, weil die bauen ja auch manchmal wirklich auch, der ist ja Profisportler, ich bin Musiker nebenbei, die bauen auch manchmal diese zwei Parallelwelten zusammen, dann entsteht immer irgendwas Krasses, wo du so selber so einen Schock bekommst,
weißt du. Das war ja ein Pilotprojekt und jetzt, nachdem wir einige Folgen durch haben, sieht man, ey, hat das Sinn gemacht oder hat es keinen Sinn gemacht?
Hat auf jeden Fall
und die Leute haben Bock drauf und das ermutigt uns natürlich auch, dass wir jetzt sagen, ey, okay, wir gehen jetzt Level up. Wir machen nochmal eine Schippe drauf. Ja, weil jetzt kann man auch sagen, ey, alles hat Spaß gemacht. Man muss auch ganz klar sagen, dass, ey, wir legen da alle rein. Also, das ist nicht so, dass wir sagen, okay, das ist wirklich eine Sache, das ist eine Herzensangelegenheit, die auch Spaß macht. Aber dadurch, dass, wie gesagt, der Erfolg gut ist, dass die Leute Bock drauf haben, können wir sagen, okay, wir pfeffern da nochmal eine Schippe rein und bringen es aufs nächste Level.
Stark. Ja, wie ist es bei dir musikalisch? Hast du es ja gerade schon mal angeschnitten. So,
sehr gut, Alter. Ich gebe auf jeden Fall Gas.
Macht noch Bock.
Auch so. Im Studio, ja. Arbeite jetzt auch ein bisschen mit internationalen Acts. Fatman Scoop. Ja, Sexy Red ist gerade an der
Strippe.
Grad ein bisschen, wird da gerade ein bisschen geklärt.
Stark.
Und Festivals halt gerade jetzt auch mal
auf. Aber ist so was im Plan, so EP, albumtechnisch irgendwie? Oder
wir hatten vorgestern so ein kleines Meeting, was EP-technisch betrifft. Aber ich feiere sowieso meine eigene Schiene. Weil ich bin mehr diese Party, Club und so.
Ja.
Und deswegen haben wir da was Krasses geplant. Wird auf jeden Fall.
Wie das angefangen bei dir damals, dass du gedacht hast, ey, ich mach jetzt Mucke, so war das aus der Laune heraus? Oder?
Nee, das war, ich sag dir ehrlich, zu der Zeit war ich ja Hardcore-Wirtschafter.
Ja.
Und ich habe einen guten Freund von mir, der hat ein Studio gehabt und ich habe ab und zu bei dem gechillt. Und irgendwann war der da und dann haben wir angefangen ein bisschen zu trinken. Und dann war ich so hackedicht, dass ich dann so ins Gesangskabine, Oberkörper nackt und hab angefangen, der hat nur so dumme Sprüche zu lassen.
Ja.
Dann hat der angefangen, so einen kleinen 16er zu schreiben. Dann kam er rein zu mir und sagt, ey, rap den mal. Ich sag, du willst mich verarschen. Der so, guck mal, ich rap das jetzt vor, nimm das jetzt auf, du hörst es dir an und rappst dann nach. Man hört ja auch, dass ich die ganze Zeit nur so Maus, Maus hin. Und dann hat er es bearbeitet. Ich wollte unbedingt einen Beat haben von DJ Khaled und Drake. Sollte ihn samplen.
Ja.
Mir war scheiße. Ich kenne das nicht, diese Beatmacherei und
so. Machen wir jetzt so, ne?
Genau, dann hat er den gemacht, hin und her. Und dann haben wir den Song einfach da liegen gehabt. Ich glaube, so ein, zwei Monate. Und irgendwann kam ein Kollege von mir ins Puff. Bei mir im Bordell.
Ja.
Und mit Kamera und hat gesagt, ey, wir drehen heute ein Video. Sag ich, was ist ein Video, Digga? Alter, verpiss mal hier raus, ich bin Wirtschafter. Wie sieht es aus? Weil damals, 2015, 2016, du wolltest immer den Harten sein.
Ja.
Da sagst du mir, doch, du hast G-Klasse, bla bla, du sitzt auf der G-Klasse, wir drehen. Ich sag, wie willst du drehen? Und hab Mike-Anzug angezogen und bin ich halt durch ein Viertel da rumgefahren.
Hab einfach spontan gedreht.
Ich glaube, wir haben eineinhalb Stunden haben wir das Video gedreht.
Und dann
rausgehauen und 6 Wochen hat es gedauert. Big FM, UFM, Planet Radio, ich denke mir so, Alter, Digga, ist dein
Ernst. War das dieses jeder hier kennt Moduzzi,
dir so? Ja, dieses ging so hoch, alle bekannte Rapper, die wirklich auch Platin gegangen sind, haben mich da markiert mit diesem Song. Und dann denke ich mir, Digga, ich bin einfach ein Star.
Und dann ging's los.
Dann habe ich einfach gekündigt, Alter.
Ich brauche euch hier nicht mehr.
Dann kamen halt einige bekannte Rapper, weißt du, so wie Shindy um die Ecke. Und ich kannte ja Shindy gar nicht, weißt du, man so. Der war ja früher mit Bushido, EGJ und so. Halt Leute von dem um die Ecke haben bei mir halt da angeklopft und gesagt, ey, Eduard, der hat Interesse an dir. Dann habe ich die halt kennengelernt.
Ob also echt wegen der Mucke dann auch gekündigt direkt, oder was?
Nein, Digga, was? Ich bin immer noch verbunden mit... dann habe ich angefangen, Angebote zu bekommen, weil die es halt voll gefeiert haben. Und irgendwann mal kam halt ein Kollege zu mir und sagte, ey, Bro, Twitter. Ich wusste nie, was Twitter ist. Mhm. Weil ich wusste nur, was wer kennt. Wem ist diese Seite da?
Ja, so Dings.
Und Facebook, weißt du?
Ja.
Weil ich ja im Puff, ich hatte so ein Apple-PC, das...
Konnte ein bisschen immer...
Chatten halt mit der Olle da nach Cookies kennengelernt und so. So habe ich meine Social Media ausgenutzt. Nie so viel Werbung. Und danach kam halt so ein Kollege zu mir, Ashraf von 6PM. Mhm. Und der so, ey Bro, guck mal, wer dich auf Twitter geteilt hat. Ich sag, wer denn? OZ, der Produzent. Er und Shindy haben zusammen getwittert und haben halt den Song, den Lyric für den Song. Jeder kennt Moduzzi.
Krank.
Und das habe ich trotzdem nicht gefühlt, weil ich ja nicht aus dieser Welt war.
Du weißt ja gar nicht, was das bedeutet für jemanden.
Genau, und dann hab ich einen Termin gehabt, dann war ich halt dort, bla bla und her. Und danach irgendwie habe ich gesagt, Digga, ich liebe Musik über alles. Ich bin mit Musik aufgewachsen. Ich war schon damals Breakdancer, dann Thai-Boxer, dann wieder Breakdancer. Aber ich mache es einfach nach Lust und Laune. Ich fühle das einfach, weißt du?
Also du machst jetzt gar nicht so, Druck. Dass du sagst, ich muss jetzt unbedingt.
Nein, da gibt es manchmal Phasen von mir, wo ich wirklich 2 Monate nicht ins Studio gehe. Und dann gehe ich ins Studio, dann bleibe ich aber wirklich 12 Stunden da drin und mache so 6-7 Songs.
Okay.
Mit 8 Ghostwriter.
Ja, wie arbeitest aber wenigstens einer, der es zugibt, Alter.
Ey, der ist so, ich schwöre kein Text, Digga, Alter. Ich sag's schon hier, ich schreibe keinen Text. Wenn ihr Texte schreibt, bewerbt euch bei Instagram bei mir, Alter.
Geil. Einen Hit, aber wenigstens einer, der es so offiziell einfach mal zugibt. Digga, viele machen so Geheimnis draus.
Alter. Noch nie, ich sag dir. Okay, so, ich fantasiere, er schreibt. Aber ich habe noch nie gesagt, ey, warte, ich schreibe das und das. Geht so, nicht. Ich habe sogar Probleme, das so abzulesen, Digga, manchmal. weil ich dann sage, ey, kannst das Wort nicht umändern, weil ich kann es nicht aussprechen. So ist bei mir Musik, weißt du.
Okay, einfach so, wenn du Bock hast.
Und so haben es auch die ersten Rapper gemacht, ob es jetzt ein Biggie war oder ein Tupac oder die haben einfach die Musik von Gefühl her gemacht, nicht vom Druck her. Der hat jetzt was gedroppt, du musst jetzt toppen, sondern die haben so.
Ich hab Bock, ich rap
Musik
jetzt.
Musik ist für mich gefühlt, fällt aus. Alter.
Stark.
Ja. Deswegen bin ich auch die Nummer 1, Digga.
Wenn du jetzt einfach Bock machst.
Shit.
Das ist ein Statement.
Digga, ja.
Und du bist ja, hast ja schon gesagt, du bist eher aus der Elektrowelt. Elektronische Musik ist eher so das, was dich so ein bisschen anzieht.
Ich höre alles. Ja. Also ich höre wirklich alles. Also Hip-Hop, Rap, Rock, Klassik, aber auch elektronische Musik. Und dort haben wir auch, wir haben ein Label gegründet. Wir haben DJs unter Vertrag. Wir arbeiten eng mit Clubs in Ibiza. Und das ist einfach so ein bisschen mehr mein Metier.
Okay. Aber wahrscheinlich auch wegen Nachtleben und sowas.
Ja, es ist einfach auch eine gewisse Affinität zur elektronischen Musik. Und
Das ist
halt einfach da. Und wie gesagt, ich habe Anfang der meine erste lange Beziehung, die war vom Robert Johnson dort. Dort hat sie gearbeitet. Robert Johnson ist ein Club, der sehr, sehr bekannt ist, auch weltweit für elektronische Musik. Die haben Sven Feth, sehr bekannte Leute legen da regelmäßig auf.
Ich meine, Frankfurt ist ja eh generell auch Techno-Hochburg.
Hundertprozentig.
Ja, wie ist dieser
die Mutterstadt?
Krasse Techno-Clubs.
Dorian Gray früher.
Cocoon.
Meinst du das?
Cocoon.
Cocoon meinte
ich. Und dann gab es auch irgendwas, was so relativ früh auch schon wieder geschlossen hat, in den 90ern schon.
U60.
Wo so Sven Feth auch aufgelegt haben. Vielleicht war das sogar das.
Omen meinte
ich. Omen, genau.
Omen, alle.
Omen.
Naja, also ist aber schon richtig alt, ne?
Aber krass, dass du das kennst.
War so Techno- Dorian Gray und Omen waren so.
Das waren so die Dinger, ne?
Das waren die Dinger. Ja, das ist so mein Ding, das ergänzt auch. Und das Schöne ist halt, wenn du auch noch einen Club hast, kannst du deine Sachen auch so platzieren, wie du sie möchtest, wie du es brauchst. Und das ist ja auch bei mir im Club. Oben sind so Dance Classics, Hip-Hop und dann ist so der Club im Club. Dann gehst du die Treppe runter und dann bist du in einem ganz anderen Bereich. Dort ist der elektronische Bereich. Eigentlich eine grundlegende Sache, die sich eigentlich speisen kann, wenn du so zwei Parteien hast, aber
es
harmoniert einfach sehr gut, weil wir halt auch dieses harte Filtern am Eingang machen, dass die Leute wirklich hinkommen, um Musik zu erleben. Wir haben sehr viele junge Leute und man muss ganz klar sagen, junge Leute haben teilweise auch einfach gar keinen Plan von Mucke. Das heißt, du musst einen gewissen ein Input geben, musst du den geben, dass man da auch so reinwächst. Ich habe auch nicht immer Elektro gehört oder irgendwas. Gerade eben wurde ich gefragt von ihm, Bilal, was war so das erste Hip-Hop-Lied, was du bewusst gehört hast. Und da habe ich so überlegt und ich so, okay, krass, Alter, das war DJ Tomek, ich lebe für Hip-Hop.
Ich lebe für Hip-Hop.
Genau. Ja, ja. Das war auf der Bravo Hits, das ist ja diese Sicherheits-CD. Da ist auf jeden Fall, sind da 2, 3, 4 Tracks drauf, die du hören kannst.
Maxi-CD war das
Sicherheits-CD. Nee, so eine gemischte CD und da war halt
die
auch...
Die Spotify-Playlist damals haben die so als Bravo-Dings.
Genau.
Aber ich
40
Zeit,
Tracks, 2 CDs und irgendwas ist schon dabei. Da war ich so 11 Jahre alt und das war so, würde ich mal sagen, bewusst ein Lied, das ich gerne gehört habe.
Aber heutzutage muss man auch sagen, hat sich das auch krass vermischt. Ne? Viele Rapper rappen auf elektronische Sachen. Es ist alles so ein bisschen...
Haftbefehl war so der erste, gerade wegen Club, der wirklich diese Art von Musik in die Clubs gebracht hat. Safe. Dass du Leute hast, die, egal was, wenn die das hören, Chabos wissen, wer der Babo ist.
Das war so das erste Mal, dass ich auch im Club Deutschrap gehört. Also
gab's nicht, ja, genau.
Es gab mal so eine Pause. Es gab, glaube ich, ganz, ganz früh eine Zeit, so zu Agro Berlin, da ist auch mal Sido Fufis im Club und sowas, lief dann auch mal im Club, aber dann gab's eine lange Pause und das erste Mal, wo richtig wieder Deutschrap im Club auch angesagt war, dass du so Deutschrap-Partys gemacht hast und Leute sind gekommen, war tatsächlich in dieser Zeit, wo Haftbefehl kam.
100%, der hat so viele Hits rausgehauen, die du dann einfach in diversen Clubs, in guten Clubs gehört hast. Ja, und da, der hat diese Tür irgendwo geöffnet und die Leute haben dann verstanden, okay, lass mal die ganze Musik jetzt nicht nur in diese, sag ich mal, in diese Assi-Richtung bringen oder was heißt, lass eine Nische kombinieren und man hat das einfach clubtauglich gemacht.
Ja, safe.
Aus die Beats.
Du warst auch auf dem ersten Cover ne, von Haftbefehl, Assi-Stereotyp drauf. Ja, fällt Cover. Mir gerade ein. Ne?
Ja, ja, safe.
Wie ist das überhaupt? Wie kamst du da drauf?
Wir sind zusammen aufgewachsen. Wir sind ja alles aus der gleichen Siedlung und so alles. Ja.
Hat er gedacht, komm einfach mit drauf.
Wir sind
auch mit auf Tour, kann das sein?
Ich war auch noch auf Tour mit dir.
Ich habe immer mal so alte Videos gesehen, von so Touren, dann
standst du... Ja, da hat mich damals gefragt, also, ey Bro, komm mit auf Tour. Einfach, dann habe ich mit einem Song aufgetreten mit der...
Aber das ist auch richtig Hip-Hop, einfach seine Kollegen mitnehmen.
Ja, aber das war ja, der hat es ja auf die Karte gebracht, diese Mentalität von Wu-Tang Clan-Style, weißt du, so, ey, komm mit.
Ey, komm, du auch.
Genau.
Finde ich geil. So,
das geil auf jeden Fall. Der hat natürlich wirklich, Deutschland krass die Tür geöffnet, was das betrifft.
Allein die Sprache, allein so, dass man so einen eigenen Jargon...
Diese Offenbacher, Frankfurter Slang, weißt du, ich meine?
Sich nicht dafür geschämt hat, ausländische Sachen, so weißt du, so.
Ja.
Früher hat man ja sehr darauf geachtet, einfach normales Deutsch, sag ich mal, in Songs zu haben, aber dann bringst
du es aus, du siehst,
googeln, was das bedeutet.
Ja, auch vor allem, wenn du das Fanbase siehst, Millionärskinder, weißt du, die drehen bei diesen Songs durch. Ob es jetzt ein Kitzbühel ist oder irgendwo, was weiß ich was, die drehen durch bei so Songs.
Oder auf Sylt.
Ich hoffe, dass seine Musik in Sylt läuft.
Das lief davor bestimmt, Alter.
Ja.
Das ist so krass.
Gigi D'Agostino, für die, die es nicht wissen.
Das ist so. Ich habe letztens einen Kommentar gelesen, hat einer geschrieben, jetzt haben wir endlich unseren EM-Hit.
Geil.
War ein bisschen hart, aber...
Geil.
Ja, verrückte Welt, verrückte Zeiten. So. Ich bin eine Woche weg und auf einmal passiert sowas.
Krass, gell?
Ja, ich komme wieder, ich denke, was geht hier ab? Aber ey, ganz ehrlich, also ich sag euch ehrlich, so
das blöd, dass die das wirklich dumm, einfach hardcore dumm. Hardcore, ich meine, die Retourkutsche, die jetzt alle kriegen, die auf dem Video erkannt wurden, ist ja auch gigantisch.
Ja.
Auch ganz klar zurecht, wenn die so doof sind und sich filmen lassen. Aber man weiß...
Aber auch nicht so tun, als wäre das jetzt nicht in irgendwelchen Kneipen nach irgendwelchen Fußballspielen so...
Ja.
Weißt du,
was
ich meine?
Ja, 100%.
So. Das ist da so ein bisschen das Ding. Aber ja, wer so blöd ist, das hochlädt.
Schlechtes Timing für solche Videos.
Ja,
sehr,
das
kann
sehr,
man ganz
sehr,
klar
sehr,
sagen.
Sehr
und die
Timing.
Haben sich damit auf jeden Fall sehr wehgetan. Aber.
Also, die sind ja irgendwelche Bonzenkinder, die werden wahrscheinlich.
Ja, normal ja,
waren auch, die waren, Digga, im Endeffekt hatten sie sowieso irgend so einen Kanacken als Dealer.
Ja, so weißt du.
So. Ich glaube, ich gebe ihnen eher die Schuld.
man muss auch dazu sagen, ey. Jeder von denen hat Ausländer mit Sicherheit auch als Freunde. Es ist einfach nur richtig blöd und asozial, was die da gesungen haben. Und man sollte auf jeden Fall berücksichtigen, dass Social Media sowas kann, wirklich, dass die Wellen manchmal unverhofft krass sein können. Und deswegen, Leute, keine Scheiße im Netz labern.
Oder sowas. Aber zum Glück tritt Shannix ja dort auf.
Auf Sylt. Boah, das wäre geil. So als Entschuldigung holen die dich einfach.
Ja. Krass. Die stehen einfach alle so da dann. Wie so Minions.
Die haben Angst einfach dann.
Ja, Mann.
Zu dir mit Kampfsport. Du hast letztens deinen Titel erfolgreich oder einen neuen Titel dazu holen können. Wie geht's weiter? Was hast du? Hast du noch Ambitionen, andere Ziele? Was sind so die nächsten Sachen, auf die du Bock hast? So?
Auf jeden Fall. Es gibt was Monumentales, muss man schon fast sagen. Denn in Frankfurt findet eines der absolut größten Events, das es jemals gab bisher, weltweit, wird dort stattfinden am 12. Oktober. Vor knapp 60.000 Menschen werde ich in Frankfurt kämpfen, im Deutsche Bankpark, Waldstadion für die Ureintracht.
Müssen wir eigentlich schon mal vloggen kommen, ne?
Ey, müsst kommen, es wird krass.
60.000
Es zählt zu den Top 5, auf die es auf der ganzen Welt gab, an die MMA-Events, und es ist unfassbar, unfassbar.
Krass, also es ist schon, was ist das für ein, also unter Level. Was für einer?
Octagon.
Octagon auch?
Für diesen Kampf bin ich von NFC zu Octagon gewechselt. Und Frankfurt
noch Ansage, gerne,
auf jeden Fall.
Also vor allem in Deutschland für MMA-Sport, der ja, vor 5-6 Jahren noch relativ
oder
für das Mainstream so, ne, ich bin ehrlich, Hardcore. Ich habe das so richtig erst durch euch mitbekommen, so, ja, was hier so abgeht. Ne. Schon krass. Ich fand das auch schon krass, dass sie jetzt schon generell so festhalten und sowas, hätte ich nicht gedacht. So. Mhm. Und ich dachte, ich bin halt auch kein riesen MMA-Gucker, ich kenne so UFC, das gucke ich mir an. Aber so was deutschen Kampfsport betrifft, erst durch euch so ein bisschen. Mhm. Und ich hätte nicht gedacht, dass es jetzt schon sowieso so groß ist. Und das ist schon eine Ansage, Alter.
Das, ja, der Sport wurde grundlegend einfach hier in Deutschland immer unterschätzt, hat keine Nische gehabt. Wir haben aber immer Weltklasse-Athleten gehabt, die überall auf der Welt gekämpft haben. Ich selber habe sogar im Madison Square Garden gekämpft, hat hier in Deutschland kein Schwein mitbekommen, bei einem der größten Turniere weltweit. Preisgelder in Millionenhöhe. Wir haben Leute wie Daniel Weichel, der ist die absolute Koryphäe, der absolute Motherfucker, der hat über eine Dekade, über 10 Jahre auf der höchsten Ebene gekämpft und die und
so
Athleten...
So humble auch einfach damit.
Immer,
so,
ne? Immer. Er ist der liebste und gechillteste Kerl, den es gibt.
Das und ist crazy.
Die Leute waren da und die Menschen hier in Deutschland haben nicht verstanden, wie krass die Kämpfer. Sie dachten, okay, so vielleicht so ein Daniel, der kämpft da mal im Käfig und es ist gut. Nee, er gehört zu den besten Kämpfern der ganzen Welt. Verdammte Scheiße. Und jetzt verstehen die Leute das. Jetzt ist die Herangehensweise auch eine ganz andere. Das Marketing ist anders und die Organisationen haben verstanden. Deswegen ist der Wachstum und es ist auch so krass spürbar, dass jetzt auf einmal diese Welle an MMA, überall ist MMA. Ja, weil die deutschen MMA-Kämpfer auch teilweise sehr, sehr krass sind.
Ja, am Start sind, ne?
Deswegen kriegt man dann auch, es war immer so eine Präsentation Arbeit, so, ne? der Leute.
Voll.
Wenn du hörst Käfigkämpfer, musst du gleich sagen, okay, oder würdest du gleich sagen, der ist Assi, muss ein Assi sein, weil wer im Käfig kämpft, kann ja nicht ganz sauber sein. Das würde man auch im ersten Moment über Leute sagen, die aus dem Rotlichtmilieu kommen.
Aber wer ist schon ganz sauber? Der Typ, der bei der Bank arbeitet, der als ganz sauber geht, der kommt dann zu dir.
Das ist ja das Ding und dann lernst du Leute kennen, die haben studiert, du lernst Leute kennen, die sind Familienväter und machen den Sport aus Liebe, weil es so ein anspruchsvoller Sport ist, die Königsdisziplin im Kampfsport und das muss erstmal vermittelt werden.
Klar, man hat ja auch einen krassen Respekt voreinander. Ich meine, wenn sich zwei Menschen dazu bereit erklären, in so ein Ding zu gehen, vor Leuten auch noch, ist ja nicht nur mal so eben, so lass das mal im Sparring machen, privat, sondern du bist ja vor 10.000, 20.000 Leuten und riskierst, vielleicht K.O. geschlagen zu werden vor so vielen Menschen. So.
Ja.
Das hat schon eine gewisse Ehrfurcht und es ist auch ein gewisser Respekt dann einfach da. So. Ich glaube auch, dass diese Menschen, die sich da irgendwie auspowern und ausleben im normalen Leben, auch eine viel ruhigere Art einfach haben, weil die so diesen Ausgleich einfach haben.
100%. Ich bin überhaupt nicht gewalttätig. Es ist für mich auch keine Option, Leute, die erwachsen sind, irgendwie zu schlagen. Wenn man sich verteidigen muss oder andere Leute beschützen muss, dann natürlich. Aber auch wenn Leute irgendwie zu Hacke sind, sich im Ton vergreifen, dann ist es auch keine Option. Ich meine, wie oft hat man mal Mist gemacht, wenn du jung bist? Deswegen, ich bin super relaxed und auch... Das ist auch eine Sache, auf die man Wert legt. Und Leute aus dem Viertel sind in der Regel recht ähnlich, weil, ey, wir haben alle unsere Probleme und brauchen nicht zusätzliche Probleme durch unnötige Backpfeifen oder durch unnötiges Schlagen.
Ich meine, vor allem, wenn man einen Kampfsport-Background hat, dann kriegt man ja auch nochmal viel härtere Schlagen, wie wenn ich jetzt irgendwie jemandem eine Ohrfeige gebe, ist da nochmal ein Unterschied. Ne?
Ist
oder ist, glaube ich, sogar auch vorgesetzt so, ne?
Ja, safe.
Ja, also ich meine, du hast bestimmt einen Richter, der dann sagt, okay, sie hätten es besser wissen müssen, aber dieses Ding, dass deine Fäuste als Waffe registriert sind, das ist...
Das stimmt nicht?
Nein, Mann.
Das habe ich jetzt wirklich geglaubt, so, dass, man, dass du dann sagst, ey, du bist Kampfsportler, du bist eine Waffe.
Das sind Bomben, Granaten, nein, Mann. Das ist nicht.
Ist nicht so?
Nein.
Ah, okay, krass.
Nee. Nur also Mo braucht einen Waffenschein für was, aber...
Drittes Bein.
Nee, aber sonst ist es nicht
Dings
so. Nicht.
Badesäge,
da ist so Dings privat sind.
Ja, der läuft mit einem Aluschläger. Das ist mein Schwanz.
Ja, du hast aber auch Kampfsport-Background, ne? Du hast auch trainiert und so, ne? Machst du immer noch gerne, oder?
Ab und zu noch, natürlich. Leider jetzt nicht mal wie vorher, aber ich habe es schon über 20 Jahre, 30 Jahre.
Aber hast du auch immer so Bock, so das professionell zu machen oder hast du dich immer nur Hobby?
Ich habe ja Thai-Boxen damals auch gekämpft in Holland und so alles drum dran. Aber meine Schulter ist irgendwann kaputt gegangen, habe ich operieren lassen. Ich bin wieder fit, aber irgendwann bist du so...
Was glaubst du, wie wichtig ist das für so den Job, den du gemacht hast,
so fit zu sein? Sehr wichtig.
Weil viele sind einfach nur aufgepumpt vielleicht, so weißt du, so auf,
ja, ja,
auf
Pumpbasis. Ich habe danach ein bisschen angefangen, nachdem ich mit dem Job aufgehört habe, wo ich den Job, habe ich keine Zigaretten gehabt. Jetzt danach habe ich angefangen, ein bisschen zu qualmen.
Ein bisschen zu leben, so, ne?
Ja, ja, und so alles. Aber danach war wirklich nur
Kondition,
gejoggt und so alles, ja, ja.
Muss auch im Kopf einfach, muss
parat sein. Das Gute ist ja, wenn du ein Sportler warst, bleibst du immer Sportler vom Kopf her. Das heißt, du hast eine gewisse Disziplin, die niemals weggeht. Weil ich meine, voll, wenn du so halbherziger Sportler warst, dann kann es sein, dass du irgendwann so auseinanderfällst, ein Fettsack wirst, was weiß ich was. Aber wenn du so ein Sportler bist, dann hast du immer dieses, okay, ich bin jetzt an so eine Grenze geraten, ich zerfalle langsam, gib wieder Gas. Und dann gebe ich wieder Gas.
Aber manchmal sieht man ja so Ex-Fußballer, die kommen dann nach 5 Jahren wieder vor die Kamera, auf einmal denkst du, natürlich, was passiert so?
Ja, die waren in Kolumbien irgendwo. Die waren bei ladies.de danach.
Geil, geil. Was steht in Zukunft so an bei euch beiden? Also so, ihr habt ja gesagt, YouTube wird weiter durchgezogen. Du wirst vor 60.000 Leuten kämpfen. Du bringst Musik raus.
Ja, vieles. Wir werden heiraten wahrscheinlich.
Geil. Ich bin Mann. Ich bin der Mann.
Nee, wir haben auf jeden Fall mit Format.
Den Schmuck Maximum hat er auf den Zehen. Und den Ring, den hat er woanders. Den Korkring.
Wie heißt es? Albertstein. Wie heißt es?
Prinz Albert.
Prinz Albert. Was ist das?
Prinz Albert, was ist das? Der hat mich schon letztes Jahr geflaxt. Da gibst du ein Piercing, die du an deinem Schwanz machst.
Ja. Ernsthaft?
Der sagt einfach Prinz Albert.
Der hat einen.
Aber der heißt wirklich Prinz Albert? Ja,
was? Wer kommt aus so einem Namen?
Der hat einen, die Geile. Weißt du, wie der aussehen würde bei mir? Wie so ein halber Motor von so meinem VW.
Kuhhufe, Kuhhufe.
So, Prinz Albert.
Hey, es steht viel an.
Safe.
Natürlich, was Social Media, was YouTube angeht, kommt einiges. Sportlich kommt einiges. Aus musikalischer Richtung kommt einiges. Wir machen aber auch viel Gemeinnütziges. Wir haben ja einen Verein und engagieren uns stark, dass wir im Viertel Kinder zu Basketball, zu Kampfsport und zu Musik bringen. Ja. Wir haben viele Flüchtlingskinder, wir haben viele Kinder, die potenziell gefährdet sind, von in kriminelle Richtungen zu rutschen oder auch so Richtung Drogen. Genau. Und das ist eine Sache, die wir im Viertel angehen, um halt die Kinder und Jugendliche einfach zu safen. Ich habe bei mir im Gym über 10 Jahre lang die Jugend- und Kinderabteilung geleitet. Stark. Es ist einfach eine Sache, die sehr hilfreich ist, grenzübergreifend, weil du bringst verschiedene Kulturen zusammen, mit Sport, mit Mucke. Ich meine, das wissen wir alle, wie das zusammenbringen kann. Ja, deswegen, das sind so Sachen, die wir ganz konkret angehen, auch mit dem Channel Max und Mo, mit meinem Channel. Und Leute, schaltet ein, folgt Mo Duzzi auf Instagram, da werdet ihr alles sehen.
Folgt Max auf jeden Fall, ja.
Wie ist das, würdet ihr sagen, dass mittlerweile so auch viele sehr junge Leute so leider an Drogen geraten und dann irgendwie da im Bahnhof so ein bisschen enden, sage ich jetzt mal, oder ist es eigentlich immer gleich so von Altersspanne so?
Nee, also ich würde sagen, dass die Gefahr, was Drogen angeht, ist auf jeden Fall größer geworden. Wir haben jetzt diese Legalisierung von Cannabis, was irgendwo dazu gut ist, denn also ich denke, es ist gut, weil man kann die Sachen nicht verstecken. Weißt du, man kann nicht dafür, es gab Kiffer, es wird Leute geben, die immer Cannabis verkaufen werden. Das heißt, wenn du diese Sache legalisierst, kannst du der Sache Struktur geben. Struktur sorgt einfach für eine gewisse Art der Kontrolle, die notwendig ist, weil Kiffen wird hardcore unterschätzt und junge Leute, die zu früh anfangen mit Kiffen, das ist auf jeden Fall nicht von Vorteil.
Heutzutage, das Gras ist ja viel, viel stärker als jetzt vor 10, 15
Jahren. Ja, das ist auch nochmal so. Das sind viel zu harte Substanzen. Dann hast du, ich bin auch kein Fan von Alkohol, sage ich ganz klar, obwohl ich damit arbeite. Ist ja halt auch eine legale Sache. Man muss einfach aufpassen, dass diese Kontrolle, was Drogen angeht, dass es außer Kontrolle gerät, wenn man halt keine Struktur zulässt. Wir haben eine ganz große Problematik, also von Crack auf Fentanyl.
Ist das? Fentanyl, das wurde ich nämlich letztens gefragt, weil als wir in Kolumbien waren, haben wir so Amis kennengelernt und die meinten halt, bei denen ist halt Fentanyl voll krass.
Ja.
Und wir haben mich gefragt, ist das bei euch in Deutschland so? Und ich habe geantwortet, weil ich das nicht wusste, dass ich meinte, nee, Mann, ich kenne so Heroin, ich kenne Crack so oft, was das so angeht, aber ich wusste nicht, dass das jetzt mittlerweile auch hier so schon angekommen ist.
Die Endkonsumenten, die Fentanyl konsumiert haben, berichten eigentlich alles Gleiche. Er ist 3-4 mal Fentanyl, dann kommst du nicht mehr raus. Du kommst nicht mehr zurück. Es ist so viel stärker scheinbar als Crack, dass die es probiert haben, die kennen ein paar. Ja, man kann ja mit denen auch ganz offen reden. Da ist einer, der ist 20 Jahre jung. Dem geben wir, haben im Winter immer Jacken gegeben, wir gehen was zu essen und reden natürlich auch mit ihm. So, ey, was rauchst du? Was konsumierst du? Der so, ja, Fentanyl. Ich so, ey, wie übel ist es? Der sagt, ey, du kannst dir nicht vorstellen.
Also schlimmer als das, was davor so
hier. Ja, er sagt, er konsumiert es, dann ist er einfach 3 Tage weg. 3 Tage weg. Er weiß gar nicht, was also abgeht. Kopf,
du weißt gar nicht.
Du wachst, du kommst dann irgendwann wieder zu dir und Alter, du weißt nicht, was passiert ist. Du bist wie so, du hast einfach einfach existiert irgendwie und
ich finde das so krass.
Es ist zu krass. Ich meine, man kennt ja Philadelphia, diese gigantischen Epidemien.
Diese Straßen, wie die dann so im 90-Grad-Winkel einfach drei Stunden da chillen. Übel.
Und
ich denke mir, dass die laden sich auf oder was? Das bewegen sich ja gar nicht.
Und gerade deswegen darf man die Übersicht für Drogen nicht verlieren. Gerade deswegen muss man gucken, dass man da eine Kontrolle reinbringt, eine Struktur reinbringt. Denn das Ausmaß ist katastrophal. Und wenn viele junge Menschen an Drogen kommen, an diese Art von Drogen, dann ist das halt fast schon ein Game Over für ein menschliches Wesen. Weil du da irgendwie, es gibt keinen Weg zurück.
Weil es ist ja auch wirklich, also viele Leute sterben ja auch richtig schnell dann wahrscheinlich an Fentanyl, wenn das so...
Das ist krass, man nimmt es ja immer an, auch bei Crack und bei Heroin, aber du würdest dich wundern, wie viele Leute ich kenne, seit ich klein bin, die im Winter im T-Shirt, auf Heroin, auf was weiß ich da rumirren, die immer noch leben. Also der Körper kann schon echt was wegstecken.
Das ist schon krass, was der Körper aussieht.
Ja.
Ne?
Aber es ist ja auch einfach so, die Psyche, die Sicherung brennt da oben irgendwie durch. Mhm. Und ob der mal mehr oder weniger nimmt oder auch, ob wenn er in den Knast kommt, Knast ist ja auch oftmals so eine Sache, das tut den Endkonsumenten gut, weil sie da
kommen runter,
da kommen, werden die clean. Aber
dann ist es halt so, ne, wie du schon gesagt hast, wie das der Körper aushält. Und das geht ja einmal in die sportliche Ecke, wenn du 6-mal die Woche, 2-mal am Tag trainieren kannst so, und deinen Körper auf so ein Level gebracht hast, kannst du dir das ja auch antrainieren, so irgendwie voll viel Drogen irgendwie auszuhalten.
Ja, 100%. So, ne? Aber das ist schon eine üble Sache, Fentanyl. Das muss man im Auge behalten. Deswegen, ja.
Stark. Also, Leute, nehmt keine Drogen auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, macht Sport. Auf,
genau, macht Sport. Kümmert euch um euren Körper, behandelt ihn gut. Und wenn, dann kontrolliert, würde ich sagen.
Ja, ist auch immer das Umfeld. Wenn du Sport machst, hast du in der Regel auch ein paar Sportler um dich herum, die tun dir gut. Wenn du Scheiße machst, hast du auch Leute, die Scheiße in deinem Umfeld fördern.
Das stimmt.
Ganz einfach.
Vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich würde sagen, das war ein geiles Abschlusswort.
Sittler.
Falls ihr noch was anzukündigen habt, was ist eigentlich dieses Sittler die ganze Zeit?
Das dürfen wir noch nicht preisgeben.
Achso, so. Okay.
Das könnt ihr rausfinden. Derjenige, der errät, was Sittler bedeutet,
kriegt
eine unfassbare Auszeichnung von uns. Das kann ich auf jeden Fall garantieren. Haut
es hier unten in den Kommentaren rein.
Wenn ich es jetzt erraten würde, einfach ins Blaue herein, dann würde ich auch schon gewinnen. Oder
du gewinnst. Krass, ohne Spaß, ich bin keiner, der links und rechts macht. Ich sag direkt, verlosen?
Was sollen wir verstehen?
Er kriegt, weiß nicht, aber er kriegt was richtig Hartes.
Darf ich einmal raten?
Ja.
Darf ich so ein, zwei Fragen dazu stellen oder muss ich direkt was sagen?
Sag direkt was.
Okay, ich habe jetzt Gänsehaut. Sag jetzt.
Was will ich jetzt was sagen?
Du musst sagen. Ich meine, es kann auch was ganz Banales sein. Das ist es.
Das kann ja alles sein. Es kann eine Person sein, es kann ein Gegenstand sein, es kann eine Aktivität sein.
Was wollen wir sagen? 2 Tage Ibiza mitnehmen.
Digga. Ich verbinde mit dem Wort Sittler was. Weißt du, was ich meine?
Aber
ich
verrate jetzt gerade.
Nein, ich verrate nichts.
Nein, auf jeden Fall.
Und,
also es kommt von dir schon mal. Das ist ja schon mal ein guter Indiz.
Es ist so und wurde entwickelt durch uns, mehr oder weniger.
Sittler.
Das ist eine Sache, die ich schon sehr lange sage.
Also sagst du schon sehr lange?
Sehr lange, Aber wir haben es dann explodieren lassen.
Manchmal bist du ja mit einem und du fühlst irgendwie so einen Namen. Ey, du bist einfach, keine Ahnung.
Aber es hat schon eine Bedeutung.
Ja,
es hat schon eine Bedeutung. Und bei ihm war das dann so, und dann ist es einfach gekommen und so ist es dann halt Ping-Pong.
Also was ich mir jetzt denken würde, so als einfach so als Laie, Sittler ist jemand, der vielleicht Nocki ist und einfach sitzen geblieben ist auf seinem Arsch so.
Muss ich leider enttäuschen. Schade. Aber war keine schlechte Theorie.
Ich wollte nach Ibiza, Leute, es tut mir leid.
Kennst du meinen Song?
Die hättest du direkt alle. Meine Uhr.
Scheiße.
Hättest du seinen Zahn berührt.
Ja, schade. Aber auf jeden Fall geil. Ja.
Easy. Ey, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Leute, checkt das Video ab, checkt deren Kanal ab und viel Spaß beim Zugucken. Ciao, ciao.